Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, als ich so gestöhnt habe. Aber es war Montag und heute ist Freitag. Und ich sehe das Lieblingsgesicht am Freitag. Es ist das holde Gesicht, das Antlitz von Björn Werner aus Brandenburg.
Bist du fertig?
Herr Werner. Ja, nee, ich bin noch nicht fertig.
Ach so.
Denn eins solltest du wissen, dass dieser Podcast euch präsentiert wird von Chio. So, Herr Werner, bist du bereit für deine Zielgruppe?
Ich bin bereit für meine Zielgruppe. Guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich bin bereit. Patrick muss noch ein paar Sachen erledigen. Und jetzt sind wir alle beide bereit hier. Aber was hast du gesagt?
Du kannst das ruhig sagen, ich musste aufs Klo.
Warte mal, du hast gesagt, bevor du losgegangen bist, ich soll mir, wie heißt der Typ nochmal?
Louis Litt.
Und er sagt, ich sehe aus wie Louis Litt. Da habe ich mir den kurz angeguckt. Aber das ist schon, warum, weil, was ist los mit dir?
Das ist der geilste Charakter, ey. Aber dein Kopf und deine Frisur ist Louis Litt, Alter. Du hast den Louis Litt Oberkopf, ey.
Ey, ich hab Bad Hair Day. Ich muss mir unbedingt heute noch die Haare schneiden, ey, fürs Wochenende.
Bad Hair Day?
Guck mal, ich sag dir, Leute schreiben mir, ob ich mir meine Haare gefärbt habe, weil wenn ich sie ein bisschen länger habe, so 5 Milliliter, Millimeter. Oh Gott, Millimeter, dann werden die halt doch dunkler. Ich habe ja dunkelbraun, ne? Aber wenn ich sie kurz mache, dann sehen sie
dunkelblond.
Sehr hell.
Du hast doch nicht dunkelblond.
Nein, ich habe braune Haare, ich habe kein dunkelblond. Wenn ich sie richtig lang wachsen lasse, habe ich braune Haare. Richtig, also nicht.
Lass doch mal wachsen, so wie ich.
Nein, Mann. Mit den Geheimratsecken hier.
Das Dr. Geheimrat.
Mit dem Ding. Ich fühle mich jetzt schon so unwohl, ey. Boah, ich muss das sofort.
Ey, guck mal, deine beiden Corner spielen Bale-Technik auf deinem Vorhead. Aber weißt du was, wo wir gerade lachen. Und ich weiß nicht, ob es zum Lachen ist. Die Pittsburgh Steelers haben einen neuen Quarterback.
Ja, nein, das ist nicht zum Lachen. Guck mal, warte mal. Es geht ja sehr viel. Dwayne Haskins vom Washington Football Team wurde entlassen und er hat jetzt einen Einjahresdeal bei den Pittsburgh Steelers unterschrieben. Es ist nicht zum Lachen, komm. Das ist ein Typ, der noch sehr, sehr jung ist und jeder hat eine zweite Chance verdient und ich bin gespannt, was der Plan für Dwayne Haskins ist bei den Pittsburgh Steelers. Kommt Big Ben zurück? Darüber hatten wir noch gar keiner gesprochen, weil Philip Rivers, Drew Brees so ein bisschen die Headlines waren.
Also du sagst, es ist ein guter Move.
Guck mal, du sagst es doch immer, oder? Wenn es ein Einjahresdeal ist und Minimum, warum nicht das Risiko eingehen, weil das Team verliert ja nichts. Die denken, da ist Upside, also Potenzial. Und wenn sie was draus machen können, ne? Dann ist es ein riesiger Fang. Aber wenn die daraus nichts machen können und er ist immer noch, keine Ahnung, kindisch und macht wieder irgendeine Aktion, wo du dir denkst, ja, war ja im Stripclub, ne, in der Saison, dann weiß ich, meine Lieblingsszene war wirklich, das habe ich auch noch nie gesehen, wo er sein erstes Spiel gewonnen hatte in seinem Rookie-Jahr und er macht Selfies mit den Fans an der Seite während des Spiels und dann soll die Offense für die Victory-Formation rauf und keiner wusste, wo Dwayne Haskins war. Das hat mir schon viel über diese Person gesagt, dass er noch sehr, sehr jung ist, aber jeder hat eine zweite Chance verdient und ich gönne es ihm vom Herzen, dass er trotzdem eine erfolgreiche NFL-Karriere hat.
Ja, dass man das ihm gönnt, ist ja, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist es ein guter Move von den Pittsburgh Steelers? Das ist die Frage.
Ich glaube, der Move ist einfach voll overrated. Ich glaube, Leute gehen jetzt wieder direkt, wo die es gesehen haben, okay, er wird der neue Starting Quarterback bei den Pittsburgh Steelers nächstes Jahr. Das Ding, was viele halt gesagt haben, ja, ich weiß, glaube ich, warum, aber das kannst du gleich nochmal bestätigen, warum du den Kopf schüttelst. Ich glaube, du meinst damit, was viele auch da draußen sagen, warum, wenn du dein eigenes Team gerade nicht so unter Kontrolle hast mit diesen so Chase Claypool-Kommentaren, Juju-Kommentaren, ne, diese ganzen Sachen, ja, warum holst du noch so einen Charakter rein, das meinst du, ne?
Und da gehe ich hin. Okay. Big Ben ist 39 und kostet die jetzt 41 Millionen im kommenden Jahr. 41 Millionen. Aber zurückkommt oder nicht, das steht nochmal an den Sternen. Sie können ja auch vielleicht sogar sein vielleicht können Sie sogar seinen Vertrag nochmal restructuren und nochmal, um vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Ich weiß es nicht, vielleicht auch Big Ben, ey, shit, gib mir die 41. Hat Big Ben noch gut genug gespielt? Ich glaube, dass da auch viel Coaching dabei war, dass sie so abgestürzt sind und Teamchemie. Ich glaube, Big Ben hat schon noch ein Jahr im Körper drin, auch wenn er nicht mehr der mobilste ist. Aber ob er will, weißt du ja nicht. Das heißt,
genau, ob er will,
Dwayne Haskins ist schon so ein bisschen ein Sign, wo du sagst, okay, wenn Big Ben nicht da ist, haben wir einen jungen, talentierten Quarterback. So, jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, ist das der, mit dem du dann, wenn Big Ben nicht da ist, mit dem du dann in die Saison gehst? Weil wir, ey, der war vor 2 Jahren First-Round-Pick.
Ja.
Der hat 2 Jahre hat er in Washington ausgehalten und wurde entlassen. Mitten in der Saison. Warum?
Nochmal dazu, wenn du ein First-Round-Pick bist, und ich war ja in der gleichen Situation, du hast eigentlich immer von der Geldsumme her garantiert 3 Jahre. Welcher Pick war er nochmal? Dwayne Haskins. In der Mitte
Dwayne
so.
Haskins.
In der Mitte erste Runde, ne?
Ja, irgendwie so.
Da sollten sogar alle 4 Jahre, ich weiß jetzt nicht seine Vertragssituation, gucke ich gleich nochmal an, wenn du was sagst, aber du hast mindestens, bei mir waren es 3 Jahre eine Geldsummengarantie, ja? Heißt, die haben ihn gecuttet, weil sie einfach absolut keinen Bock mehr auf diesen Typen hatten und haben ihm Geld geschenkt. Das ist ja auch noch, das musst du auch nochmal kurz darüber nachdenken, ne?
15. Pick 2019.
So, da sind alle 4 Jahre garantiert. Bin ich mir ziemlich sicher. Heißt, die haben ihn 2 Jahre Gehalt von dem First Round. Was war sein 4-Jahres-Vertrag? Boah, das muss 13, 14 Millionen gewesen sein.
Warte mal.
Guck mal nochmal nach. Und weil normalerweise warten die immer noch, auch wenn es nicht gut läuft, bis zum 3. Jahr, wenn sie ihn cutten, dann ist es. Das ist ja der Grund, warum er durch den Waiver gegangen ist, weil wenn du Release wirst, wenn du dein Vertrag sozusagen noch aktiv ist, dann haben die eine Chance, ein Team kann deinen Vertrag, deinen First-Round-Pick-Vertrag sozusagen aufnehmen in den 24 Stunden Waiver danach. Hat aber keiner gemacht, weil der viel zu teuer ist. Warum soll einer das absorbieren? Und lass ihn einfach auf den Free-Agent-Markt gehen, jetzt kriegst du ihn für Minimum. Aber er wird noch bezahlt von Washington Football Team die nächsten 2 Jahre.
Sein Vertrag war als Rookie 14,4 Millionen, Signing-Bonus 8,5, Durchschnittsgehalt 3,6 Millionen, Guarantee at Signing war 14 Millionen.
Genau, und die 14
kriegt er. Das heißt, der hat jetzt 20, hat er 5,5 Millionen. Und dann noch seinen Signing-Bonus. Der braucht schon gar nicht mehr arbeiten, der Junge, wenn er ein bisschen smart ist.
Ja, wenn du so, heutzutage First-Round-Pick, das ist schon, das, wie gesagt, deswegen ist das ja so wichtig. Und dieses Event, der NFL-Draft, ist so ein riesen Life-Changer für viele Footballspieler. Weil wenn du es schaffst, in die erste Runde zu kommen, kommen halt schon hohe Geldsummen.
Aber hier ist ich wollte woanders hingehen, du hast das schon ein bisschen angesprochen. Ich weiß nicht, ob, wenn du dir anguckst, wie die Situation bei Pittsburgh ist, die haben 11-0 in die Saison gestartet, waren extrem heiß und sind am Ende crash and burn, abgestürzt, kein Laufspiel. Ich habe mich auch gefragt, was ist mit dem Leadership in diesem Team, weil Juju mit seinen Bullshit-Antics, auch das, was er gesagt hat, dann mit den Grave Nameless Faces, und das sind alles so Sachen, wo ich sage, hä, was ist denn da los? Und das ist der gleiche, der sich in den Haaren hatte mit Antonio Brown. Und macht jetzt genauso eine Scheiße. Ich will nicht sagen genau die gleiche Scheiße, aber ist auch einfach eine Ablenkung für das, was wichtig ist, und das ist deinen Job machen und Spiele gewinnen.
Dann ja, pass auf, das ist auf jeden Fall nicht Antonio Brown Style, aber...
Nein, es ist nicht Antonio Brown Style,
Wenn du anfängst zu verlieren, wie die das machen, dann werden natürlich so eine Sachen Ablenkungen, ne, fürs Team.
Genau, und das ist das, was ich meine. Dann hast du noch so einen Claypool, der dann auch noch danach irgendwo in einem Interview weint, die waren böse zu Juju, wo du eigentlich sagst, ey, eigentlich willst du jetzt mal auf dem... Ja, ist ja so. Eigentlich willst du jetzt mal, dass irgendeiner sagt, so pass mal auf, ihr beiden Schlappis.
Wirklich.
Haltet doch einfach mal eure Schnauze, macht euren Job und liefert einmal einen neuen ihr seid talentiert, Claypool hat auch abgeliefert. Ah, wie wär's denn einfach mal mit Maul halten und ein Spiel gewinnen?
Aber ist wirklich so, weil ich muss ja immer zurück zu meiner Erfahrung, das hätte sich gar keiner getraut. Weil du wusstest, dass da Veteranen im Team sind, die sagen, Junge, was ist los mit dir? Sei leise. So,
pass auf.
Aber wie gesagt, auf, das hat ja sich so alles geändert mit dem ganzen Social-Media-Ding.
Ich bin ja aber noch nicht fertig. Und ich glaube, in einigen Teams hat sich's nicht geändert, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt holst du on top jemanden in Dwayne Haskins, der ein First-Round-Pick war. Wusstest du, dass Dan Snyder, der Owner von den Redskins, wollte ihn haben, aber Football Personnel und Scouting Department wollte ihn gar nicht haben?
Ja, stimmt, da kann ich mich noch. Wer war denn der Coach davor nochmal? Vor Ron Rivera?
Jay Gruden.
Gruden, genau. Er wollte ihn gar nicht haben. Jetzt kann ich mich an die ganze Story erinnern.
Nein, Dan Snyder wollte ihn haben, weil von Ohio State, so ein Coaches sind ja vernetzt, da war schon, weißt du, wenn die schon sagen, ja, der ist super talentiert, but he's got some maturing to do.
Weißt du, wer da war? Der Head Coach? Urban Meyer, der jetzt bei den Jaguars ist. Und ich habe wieder aus 141 Spielern 2008, habe ich die Grafik wieder gesehen, waren es 47 Spieler, die arrested wurden unter Urban Meyer 2008 bei Florida Gators.
So, pass auf. Aber wenn da schon gesagt wird, ja, der muss noch erwachsen werden, ist das eigentlich nett gesagt, gib dem nicht zu viel Geld, weil es kann in die Hose gehen. So, jetzt kommt er dahin und soll das erste Jahr sitzen, kommt aber, wird ins Spiel geschmissen oder in die Saison geschmissen früh, und spielt hundsmiserabel. Die letzten beiden Spiele der Saison war okay. Dann kommt er ins Training Camp, macht sich ganz gut, First Team Reps, so, und fängt aber dann, Leistung sinkt. So, dann schmeißt er sein erstes 300-Yard-Spiel und sie verlieren gegen Baltimore. Und was macht er? Er spielt richtig scheiße, aber hat sein erstes 300-Yard-Spiel und feiert danach im Locker-Room sein erstes 300-Yard-Spiel. Ey, du hast gerade gegen Baltimore verloren und du feierst, dass du 300-Yard-Spiel hast. Ist doch scheißegal, selbst wenn du 150.000 Yards hast, wir haben hier gerade verloren. Dann, die Woche danach, hat ihn Ron Rivera gebencht und dann war inactive. So, dann hatte er sein Strip-Club-Ding. Dann hatte er zweimal Covid-19-Protokoll, zweimal Covid-19-Protokoll verschissen. Dann das Kamerading an der Seitenlinie. Weißt du, dieses mit der zweiten Chance, für mich hatte der schon genug Chancen.
Oh.
Und der hatte auch einen Track-Record. So, und deshalb, wenn du so einen nimmst, wenn Tampa ihn signed, ne? Sag ich gar nichts, sag ich Weltklasse. Warum? Der kommt zu Tom Brady. Tom Brady sagt so, pass mal auf, du kleiner Pisser. Halt mal die Schnauze, nimm mal meine Tasche und halt die Fresse und lern mal, wie das geht. Und wenn ich sage, du bist um 6.15 Uhr hier, um Tape zu gucken, bist du besser um 6.15 Uhr hier. Ansonsten sag ich dem GM Bescheid, er soll dich nach Hause schicken und dann kannst du zum Arbeitsamt gehen. So, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber bei einem Team, was eh schon Lack of Leadership hat, Quarterback-Situation ist uncertain, kann ich nicht verstehen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es irgendwann alles Sinn macht. Aber ich verstehe es nicht. Aber ich bin heute eher in Grumpy-Mood, deshalb...
Warum? The Grumpy? Bist du ein Grumpy Old Man?
Ja, guck mich an. Ich bin Afropuck. Alle Haare lang, Bart. Aber die Leute fragen mich, ey, Coach, färbst du deine Haare? Was? Ja, die sind jetzt bloß so lang,
die sehen uns jetzt mal auch im Lockdown-Modus, wo wir auch halt uns nicht mehr... Keine Ahnung.
Oder Coach, du hast Haare? Ja, natürlich habe ich Haare. Also, was soll denn das? Ist egal. Pass auf, eine Sache, die mich aber gefreut hat, war die Pressekonferenz vom neuen Detroit Lions Head Coach Dan Campbell. Weltklasse, oder nicht?
Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr müsst euch dieses Interview reinziehen, weil erstens, wenn er da so steht, der Typ ist noch in Spielform, ne? Also der sieht noch gut fit aus. Das ist schon mal das Erste, wo er eine ganz andere Präsenz hinter diesen Pult packt, ne? Nicht so wie Matt Patricia. Ich habe so mit Matt Patricia und Dan Campbell Side-to-Side-Foto gesehen. Also jetzt nichts gegen Matt Patricia, aber das war einfach, das bringt Angst, das ist ein bisschen angsteinflößend, ne? Wenn
der,
so ein,
der ist eine Präsenz.
Der ist zwei, was? 1,98,
1,96? 1,96, 120
Kilo. Heftig durchtrainiert. Aber sag du hast es geil gerade gemacht. Pass auf, da war sehr, sehr viel Energie drin Und ich mochte den Mindset, wie er diesen Job, also wie er in diesen Job gehen möchte. Was hat er gesagt?
Das hast du gerade gehört. Wir müssen dazu sagen, sonst Head Coaches, wenn sie vorgestellt werden, was sagen sie alle?
Professionell.
Ja, ich danke dem GM, der ganzen Owner-Familie. Ich bin so geehrt. Wir werden hier hart arbeiten. Die rich history of this franchise makes us obligated to win, bla 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 bla. Derselbe Shit.
Wir werden alles immer dafür geben, hart wieder arbeiten,
ja,
Tag
ja,
in, Tag
dieses
aus.
Team wird dies, das. Und Dan Campbell kommt rein, fast so oldschool, ne? So sagt so,
ey,
pass
auf. Das ist ein Redneck, ey, das ist ein Redneck. Ey, das ist, das
nein, ich würde gar nicht sagen, dass er ein Redneck ist, glaube ich nicht. Aber der ist ein harter Grinder. So, ich mag den Typen. So, weil er, der kommt rein und sagt, ey, pass mal auf, dieses Team, ich will euch gar nicht so viel, sagt er, I'm not gonna tell you that bullshit, shit musst du erstmal rauspiepen. Er so, oh ja, Entschuldigung, aber ey, den ganzen Talk, den ihr immer hört, habt ihr tausendmal gehört, braucht ihr nicht hören. Dieses Team wird so sein wie die Stadt Detroit. Hat eine Menge Scheiße eingesteckt, kämpft sich jetzt langsam wieder hoch und dieses Team wird genauso sein. Ich werde euch hier keine Siege versprechen und den ganzen anderen Bullshit, den die anderen machen, aber eins kann ich euch versprechen. Wenn man uns runterschlägt, ne, werden wir wieder aufstehen, genau wie die Stadt Detroit wieder aufgestanden ist. Und auf dem Weg nach oben, das ist das Geilste, und auf dem Weg nach oben, we're gonna get knocked down. And on the way up, auf dem Weg nach oben, beißen wir euch noch die Kniescheibe raus. Und dann haust du uns nochmal runter. Ja, ist kein Problem. Wir stehen wieder auf und auf dem Weg nach oben beißen wir euch die zweite Kniescheibe raus. So, und denk noch weiter. Und wenn ihr uns das dritte Mal runterhaut, stehen wir wieder auf und beißen euch auf dem Weg nach oben noch einen dickeren Chunk raus. So, da wollte er, glaube ich, was anderes sagen. Und am Ende haut ihr uns immer wieder runter, aber wir stehen immer einmal mehr auf. Und am Ende sind wir the last man standing. Ich so, yes!
Ja, das
der
war
hat
schon,
verstanden.
Ja, der,
und das ist genau der Coach, für den Spieler spielen wollen. Er sagt, ey, scheiß mal auf die Media, den ganzen Bullshit-Talk. Ey, ich verspreche keine Siege. Lass uns doch erstmal um unseren Shit kümmern. So, und ich glaube, so einer zum Beispiel, bei dem wird das mit diesem ganzen Corvette, ist nicht. Da ist, Digga, lass den Scheiß sein. Schmeiß dein Handy weg, sonst kannst du dich verpissen. Klare Ansage. So, oh, okay, da ist nicht mit Sugarcoat hier links, rechts, sondern da gibt's Ansage und dann steht da ein Typ, der selber gespielt hat und immer noch eine imposante Persönlichkeit ist. Und der steht vor Juju und sagt, und dann ist nicht mit Corvette, dann ist.
Guck mal, das was du gerade gesagt hast, ist ein Riesenunterschied, wo ich sehr viel von so einem Coaches, die selber gespielt haben und so offen waren, hatte ich auch Greg Manusky, war mein Defense-Koordinator, der war genauso, der redet genauso, so eine Energie, der ist auch nur am Cursen, also Schimpfwörter da rechts, links, und dann sagt er auch jedes Mal, er hat die Coaching-Seite, ne, die Perspektive, und dann immer die Spielerperspektive, wo es manchmal einfach, kennst du das, wenn es gibt ja Coaches, die sehr, sehr gute Coaches sind, aber sie haben wahrscheinlich noch nie auf dem hohen Level gespielt, und dann muss man manchmal, wenn du einen guten Spieler hast und einen guten Coach, musst du das Happy Medium finden, ne, das mit so aufeinander zukommen, so Kompromisse machen, dass vielleicht wie eine Technik gespielt wird, wie auch immer, ne, wenn es ein guter Spieler ist, der auch andere Sachen gelernt hat. Es gab Coaches, die ich kannte, die haben einfach nichts anderes akzeptiert. Nein, du spielst meine Technik, du spielst mein Ding. Greg Manusky, und ich glaube, Dan Campbell ist genau so ein Typ. Und jetzt weiß ich auch, warum, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, boah, das ist schon ein heftiger, also bergauf, also steil, seine Karriere ist steil gegangen. Direkt zum Head Coach, war ein Titans Coach. Also er hat ja gar nicht den Track Record eigentlich, wenn du mal aufs Papier
guckst. Ja, doch, er war Assistant Head Coach.
Assistant Head Coach und Titans Coach
und
für ein paar Jahre.
Er war Interims Head Coach für ein Jahr.
Bei Philbin, Joe Philbin, ja.
7-5 für 12 Spiele, das ist schon eine nicht schlechte Erfahrung.
Trotzdem direkt einen Head-Coaching-Job, 6 Jahre Deal zu bekommen bei den Lions, das ist trotzdem, das ist doch erst,
Aber Moment, warte mal, wer war denn neu, wer war
ja,
vor
das meine ich
4,
ja.
5 Jahren noch Division-3-Coach und ist jetzt Head-Coach in der NFL?
Pass auf,
was ist denn das für ein Jump?
Das meine ich ja, Sean McVay, alle, das ist ja sehr, es geht heute viel schneller als damals, und ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich war dann doch erstmal so, der muss ja irgendwas haben. Dann sieht man die Pressekonferenz und jetzt, holy shit, okay, jetzt weiß ich, was Sean Payton wahrscheinlich, Detroit Lions gesagt hat, wo sie angerufen haben, was ist das für ein Typ? Das ist genau so ein Typ, den du brauchst für ein Team bei den Detroit Lions. Kein Druck, die haben jetzt keinen Druck. Durch diese Pressekonferenz haben die jetzt schon Druck sozusagen abgelassen, wieder diesen Neustart. Wir müssen Spiele gewinnen. Genau so. Du hast Druck abgelassen. Ne? Und jetzt können sie reingehen, sparsam. Ey, das Gefühl ist, ne, jeder will, dass die Detroit Lions mal wieder in die Playoffs kommen und auch mal sehr erfolgreich werden. Ja. Aber die Historie hat was anderes gesagt.
Ich glaube, es wird ihm keiner übel nehmen, wenn das erste Jahr hart ist, aber wenn sie sehen, das Team spielt hart.
Auf jeden Fall. Und das ist genau
wenn
der Punkt.
Wenn du siehst, ey, du gehst, keine Ahnung, 5-11, aber du siehst, ey, Spiele waren eng und das Team hat gekämpft bis zum bitteren Ende.
Aber jetzt verkauft
sie professionell.
Aber jetzt mal ein Real Talk wieder. Das ist genauso wie bei den neuen Head Coaches wie mit den jungen Quarterbacks. Weil ein paar sich immer letzten Jahr so gut gemacht hat auf der Quarterback-Position oder wie Matt LaFleur, Packers, Sean McVay, sind die Erwartungen aus der Presse von den Fans immer sehr, sehr hoch. Normalerweise ist es ja immer so, dass ein neuer Headcoach erstmal braucht, um sein Team sozusagen aufzubauen.
Keine Zeit.
Aber genau, heute hat man keine Zeit mehr für sowas. So, die Erwartungen sind jetzt schon, obwohl es noch nie passiert ist bei den Lions, ja, hier kommen, der Campbell kommt rein, gewinn mal 8 Spiele, 9 Spiele, 10 Spiele. Das wird nicht passieren. Also ja,
ich glaube nicht, dass sie die Erwartungshaltung haben an Dan Campbell.
Wenn es passieren sollte, ja, aber ich meine, im Durchschnitt von den ganzen neuen Headcoaches sind die Erwartungen viel, viel höher, als sie damals waren.
Ja,
Shoutout an irgendwo, verdammt, ich habe den Namen vergessen, an einen Bromantiker, ich suche nochmal den Namen raus, der hat wirklich eine ganze Liste von den Headcoaches gemacht und hat den Durchschnitt mal ausgerechnet, aber ich habe das alles jetzt nicht vor mir liegen.
Wie war denn der Durchschnitt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe mich gerade nur an diesen Moment erinnert und ich muss es nochmal.
Hast du dich auch gefragt, mal kurzer Side-Fact, weil als nächstes Thema ist ja der neue Headcoach der Eagles, müssen wir gleich drüber sprechen, Nick Sirianni, Colts Offense-Koordinator. Als ich das gelesen habe, habe ich mich wieder gefragt, sag mal, was ist denn mit Eric Bieniemy?
Wo ist er?
Hast du das auch gefragt? Wo ist er? Und dann, klar, haben ja auch schon ein paar Bromantiker Gesundheit.
Danke.
Bromantiker gefragt, so haben da ja dann geschrieben, ja, aber der hatte ja mal Issues. So, und dann habe ich gedacht, okay, ich guck mal nach. So, Issue war, vor 20 Jahren ist er einmal im Brausebrand, in einem leichten Brausebrand erwischt worden. Ne, ist ja so. Und er hat, glaube ich, am College mal jemandem eine schallende Backpfeife gehauen irgendwo, weil er rassistisch beleidigt wurde. Wo ich sage, okay, alles klar, habe ich drauf, aber wir sind jetzt in 2021, die NFL verzeiht alles, ne? Du kannst der Oma ihr Portemonnaie stehlen, du kannst deine Frau vermöbeln, kannst alles machen, ne?
Ja,
kannst,
also warte für die neuen...
Fernseher vom Balkon schmeißen.
Für die neuen Fans, Patrick sagt gerade, das sind Situationen gewesen in den letzten 2-3 Jahren von Spielern, die jetzt Superstars in der NFL, die so eine Probleme hatten. Nicht, dass jetzt sie sagen, hä, was erzählt denn der da, das ist alles erlaubt?
Ja, ich frage mich nur, welchen?
Du bist Blumenkleid?
Ja.
Ja, nach dem Podcast gebe ich dir dein Blumenkleid.
Gib mir doch jetzt mal ihr Blumenkleid schnell.
Ja, mache ich gleich, ja? Oder wie? Sie möchte ihr Blumenkleid.
Ja, dann gib mir das doch. Wir warten.
Mann, ich weiß, das ist ja immer das Ding. Ich weiß nicht, wo das Blumenkleid jetzt gerade ist.
Ach so, ja, okay. Na gut, nee, dann bleib mal sitzen. So, jetzt ist er doch weg. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, dieser Doppelstandard schon wieder, denke ich mir, das kann, als ich gehört habe, ja, da waren Issues, habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, dachte, da kommen jetzt irgendwie, ja, wurde arrested, domestic violence, bla, keine Ahnung, battery charges.
Und das in den letzten paar Jahren wahrscheinlich, ne?
So genau, oder selbst wenn ich in den letzten 10 Jahren, aber wenn du jetzt irgendwie aus dem ersten Jahr am College, sind die Jungs 18 und da hat ihn einer beleidigt, gab es einen Geschubser, hat ihm eine Backpfeife gehauen. Sagst du eigentlich, ey, komm, musst du besser handeln. Aber ist jetzt nicht, wo ich sage, keine Ahnung, 25 Jahre später kriegst du deshalb keinen Job mehr? Im Ernst jetzt? Aber egal. Neuer Coach, Head Coach bei den Philadelphia Eagles. Sie haben einen Mann gefunden.
Warte nochmal, darf ich nochmal ganz kurz zu Eric Bieniemy, was ich auch, ich finde es einfach krass, weil ich habe jetzt gerade nochmal bei Google eingegeben, off the field issues, ey, da sind übelst die Headlines draußen, ja, concerning off the field issues, und dann klickt man rauf und dann liest man im Kleinen, ja, Spiele, was du gerade erzählt hast, wo er noch ein Spieler war, wo er noch am Anfang seiner Assistenkarriere war. Es ist krass.
Und nicht Spieler in der NFL, ne? Wir reden von Spieler im College.
Das ist heftig. Aber du hast aber auch ein paar Artikel, die auch genau über dieses Problem, jetzt sehe ich gerade, sprechen, ne? Warum, da sind auch ein paar Leute trotzdem sauer, ne? Dass Eric Bieniemy, Alex Smith vom Washington Football Team, der ja unter Eric Bieniemy gespielt hat, hat für ihn gewoucht.
Hat sich für ihn ausgesprochen.
Genau, hat gesagt, es ist verrückt, dass er kein Head Coach ist, er hat es verdient, er ist der Beste, bla bla bla. Also hat Alex
Aber Smith gesagt. Ich kann euch eins sagen, und wir werden mal vielleicht auch mal Adam Dirty hier reinholen, Engländer.
Erklär doch mal ganz
jünger,
kurz. Das ist eine besondere.
Adam Dirty ist einer meiner ehemaligen Spieler, hat für mich bei den Hamburg Sea Devils in der NFL Europe gespielt. Danach hat er für mich sogar noch in Paris nochmal gespielt. War NFL Europe Spieler, erstklassiger Typ. Ich kenne seine Frau, seine Kinder schon seit 100 Jahren. Der ist dann genau wie ich als Intern rüber, auch wie ich dann teilweise einfach länger da geblieben, inoffiziell in der Coaching Staff gewesen und hat aber dann nicht wie ich dann wieder rübergekommen und dann war der Shit vorbei, sondern ist da geblieben, hat eine Work Permit bekommen, war dann irgendwie Assistant Coach. Letztes Jahr war er Outside Linebacker Coach bei den Atlanta Falcons, also in der abgelaufenen Saison. Jetzt ist Dan Quinn ja gefeuert worden und ist der DC bei Dallas und Adam ist tatsächlich erster Hire von ihm, D-Line Coach Adam Dirty. Engländer, Respekt. Ersten Football gelernt in London. London Warriors, Respekt, Hut ab. Adam ist 6-7 Jahre jünger als ich.
Das ist eine steile Karriere, geiles Ding.
Das ist eine steile Karriere. Der hat es auf jeden Fall nochmal 2-3 Schritte weiter geschafft als ich. Und der wird auch als erster Europäer, echter Europäer, der wird Koordinator. Der wird Koordinator und wenn wir viel Glück haben, haben wir den ersten nicht-amerikanischen Headcoach in der NFL oder den ersten europäischen Headcoach, weil Adam hat die Smartness, er ist ein Player-Coach, hat selber gespielt, war auch auf dem Practice-Squad in der NFL. Den werden wir mal hier reinholen und dann kann der nochmal euch so ein bisschen über die Coaching-Situation mal erzählen, weil das ist schon ganz schön heftig, wenn du da drüben bist. Es ist wie so ein bisschen so ein, wenn du in einer bestimmten Schublade drin bist, ne, dann bist du da drin. Oh, dann kommst du dann nicht wieder raus.
So, vor allem als Europäer, so, da bist du, als Nicht-Amerikaner bist du hundertprozentig gleich in der Schublade drin, weil es ja nicht deine Sportart ist.
Nein, eben nicht. Das ist das Faszinierende. Damit meine ich gar nicht, dass er ist in keiner Schublade, weil da habe ich tatsächlich festgestellt in der NFL, das haben mich ja auch viele gefragt, ja sag mal, wie haben die dich denn als Europäer wahrgenommen? Das interessiert keinen. Das interessiert, entweder du bist gut und kannst mir helfen. Und
na, bei mir als Spieler.
Spieler ist was ganz anderes.
Wir wurden direkt von Anfang an, seit Highschool-Tage bis zum letzten Tag in der NFL, war ich auch in der Schublade, war ein Deutscher.
Richtig,
der
würde ich dir immer unterschreiben. Als Spieler ist immer, he doesn't have Highschool experience, he's just playing.
Aber pass mal.
So, da bist du immer als Trainer eben nicht, aber du bist... Worauf ich hinaus wollte, ist, dass auch in der NFL gibt es diese Schubladen. Ja, der hatte mal Issues. Und dann bist du in dieser Schublade drin. Und dann guckt keiner, macht die keiner auf und guckt, sag mal, was ist da wirklich los? Sondern es ist immer so, ja, du bist schon so gefühlt in der Kaste drin. Dann kommst du da schwer raus. Guck dir Don Martindale an. Defensive Coordinator von den Ravens. Weißt du, wie lange der schon in der NFL ist und einen geilen Job liefert? 2005, 5 und 6, als ich bei den Raiders war er der Linebacker-Coach. Danach hat er eine geile Karriere gemacht. Die Spieler lieben den. Der hat eine Bomben-Defense. Der kriegt den mal ein Interview. Der ist auch in der Schublade drin. Warum? Weil er ein alter Rob Ryan-Typ ist, weil er langes, fettiges Haar hat, gerne mal einen Dip im Maul und so ein bisschen redneckig rüberkommt. Aber ist er gar nicht. Der ist kein Redneck. Der liebt alle seine Spieler, egal woher, wie groß, welche Form und Farben. Der ist Weltklasse-Typ, aber der ist halt nicht... Der ist halt nicht so clean. Also, Nick Sirianni, Colts Offense-Koordinator, ist jetzt der neue Hauptübungsleiter der Philadelphia Eagles. Ich weiß gar nicht, es gab noch keine Pressekonferenz, weil das ist noch frisch, die kommt wahrscheinlich heute, ne?
Weißt du, was interessant war? Ian Rappaport, die haben gesagt, expected. Expected ist ja eigentlich noch nicht 100%.
Erwartet.
Genau. Aber alle, da siehst du mal, was Ian Rappaport, Tom Pelissero heißt der andere Typ und Adam Schefter für eine Macht haben. Jeder hat gesagt, ist neuer Head Coach. Eigentlich darfst du ja noch nicht sagen, er ist der neue Head Coach, weil er hat noch nichts unterschrieben, weil es kann genau das Gleiche passieren wie mit Josh McDaniels und den Indianapolis Colts, wo er expected der neue Head Coach ist für die Indianapolis Colts, aber noch nichts unterschrieben hat, war ein Handshake-Deal und dann ist er nochmal schnell rausgedippt. Also das ist, auf sowas achte ich immer, das ist voll interessant. Ist unfassbar, aber wie Ian Rappaport und Adam Schefter einfach immer, das ist, wie geht das? Also wie kannst du jeden Tag die News haben? Weißt du, was ich meine? Von morgens bis abends bist du einfach aufmerksam und redest mit deinen Kontakten. Das sind eine Menge an Kontakten, die der haben muss, damit der alles weiß. Krass.
Ja, aber, auf jeden Fall. Lass uns doch mal kurz erklären.
Ich gehe davon aus, dass er der Headcoach ist.
Nick Sirianni ist. Ja, also Nick Sirianni, jetzt neuer Headcoach, war vorher der Offense-Koordinator bei den Indianapolis Colts.
Für 2 Jahre.
Genau, war vorher, kam von Mount Union. Gar kein schlechtes College. Irgendwie kenne ich Mount Union. Das ist aus Ohio.
Na, Mount Union ist das beste Division 3 College in der Geschichte, glaube ich. Die haben so viele National Championship auf dem Level gewonnen, glaube ich. Bin mir aber jetzt auch nicht.
Mount Union ist auf jeden Fall ein Begriff, auch wenn es keine FCS oder FBS-Schule ist. Dann war er bei EUP, Kansas City Chiefs Quality Control 2009, Chiefs Quarterbacks, Quality Control, Receiver, Quarterback. So, Chargers 14 bis 17 war er da Quarterbacks und Receiver Coach. So, und dann ist er 18 Colts Offense Koordinator geworden. So, seine Offense bei den Colts hat man gesehen, er war 2 Jahre jetzt da, 3 Jahre, 18, 19, 20 Offense Koordinator. Und so die Colts Offense jetzt mit Drew Brees, wir haben sie gesehen, war immer so in den Top 10. So auf 10, immer im oberen Drittel. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Offense der Colts jetzt ist jetzt auch nicht high-powered Superstar Schnippendip. Aber er ist das Jahr davor war sie ranked 25 und in seinem ersten Jahr, da hatte er ein starkes Jahr, da war sie ranked Nummer 7. So, da hatte er auch, wer war denn da sein Quarterback? Das war das letzte Jahr von Andrew Luck. Waren sie 10 und 6. So, aber ansonsten war es dann ein schlechtes Jahr mit Jacoby Brissett und jetzt ganz okay. Aber dieser ist er gut, ist er schlecht?
Ich bin ganz ehrlich, ich kann nicht da so viel dazu sagen, weil ich bin deiner Meinung, dass für mich war das überraschend, aber ich bin auch da, wie gesagt, wir sind ja hier in Deutschland, sitzen hier, wir sind da nicht so drin, was die ganzen Experten sagen, die mit 1000 Leuten darüber sprechen, wer die Top-Kandidaten sind. Wieder ein sehr, sehr junger Coach, also das ist unfassbar.
39.
Ja, und was gleich natürlich das erste Ding war, Leute sagen oder gehen davon aus, dass Carson Wentz dort bleiben wird bei den Eagles und er ist der Grund, also er soll die Person sein, die Carson Wentz und diese Offense halt wieder in Form bringt, ne? Also so, was man alles hört, ist wirklich so, dass die Philadelphia Eagles vom Besitzer von ganz oben sagt, nein, Carson Wentz ist unser Quarterback und ich möchte, dass die Probleme gefixt werden, anstatt einfach sozusagen den einfachen Weg und wir probieren ihn wegzutrainen, ne?
Ja, sie haben, das macht so ein bisschen, das macht nicht den Anschein, ich gehe davon aus, dass Ona hat gesagt, pass auf, ey, der ist fixable. Ona und GM haben gesagt, wir kriegen ihn wieder hin. Doug Peterson hat gesagt, nee, bin durch mit dem. Es ist Carson Wentz. Die haben gesagt, ey, wir haben über 100 Millionen investiert. So, wir sind all in. Jetzt müssen wir aber einen finden, der Quarterback-affin ist und der ihn wieder hinkriegt.
Boah, das
ist ich glaube, das ist die Hire. Ich weiß, und ich frage mich bei solchen Sachen immer, weißt du, wenn Howie Roseman und Jeff Lurie das entscheiden, Howie Roseman als GM ist für mich eh fraglich, ist das der richtige Move? Weil es vieles steht und fällt natürlich mit dem Quarterback, aber auch nicht alles, ne?
Man muss ja auch sagen, glaub mir, das kann sich so schnell wieder, also drastisch ändern, wenn die Offseason da ist und sie machen haben ein bisschen Unterstützung auf der Receiver-Position, werden ein bisschen jünger, haben einen Playmaker und weißt du was, und Offensive Line ist gesund. Ey, weißt du, wie schnell sich alles ändern wird? Und wir denken, ey, weißt du noch, letztes Mal in der Offseason haben wir darüber gesprochen, das war ein Riesenthema. Also in der NFL kann das so schnell passieren. Genauso schnell, wie Carson Wentz einfach jetzt in der Schublade gerade ist, ne? Oder in dieser Situation. Vor 2 Jahren hätte jeder erwartet, Carson Wentz wird mehrere Super Bowls gewinnen und MVP werden. wenn er nicht die Verletzung hätte. So, ich bin gespannt. Doug Peterson, der ehemalige Head Coach von den Eagles, er lehnt gerade dazu, nicht zu coachen in 2021. Wurde auch von Ian Rappaport getweetet.
Ja,
der hat wahrscheinlich gar keinen Bock mehr zu. Der hat einfach gar keinen Bock gerade. Der will erstmal eine Pause machen. Weißt du was? Der kann er auch machen.
Kann er auch machen, hat er auch sich verdient. Also wir sind gespannt. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Aber hey, wahrscheinlich war sein Interview gut.
Es war nicht so ein Splash wie zum Beispiel Salah, ne? Robert Salah, Urban Meyer bei den Jaguars, Dan Campbell mit seiner Pressekonferenz. Es war nicht so ein. So ein Splash-Move, ne? Das war einfach so.
Nee, Sirianni okay. War so, wer? So,
Boom. So, ne? Und das ist halt, du musst halt so dicke Haut haben, wenn du bei den Philadelphia Eagles bist, weil die Fanbase, die kann
brutal sein. Philly ist hart. Philly die Fanbase, Fans,
die können sehr, sehr hart sein.
Die zerstören dich in einer Minute, dann wirst du einen Touchdown und dann feiern sie dich ab tragen dich aus dem Stadion.
Dafür also sind sie bekannt. Philly-Fans
sind schon hart. Ich bin gespannt. Ich kann das noch nicht so einordnen. So, es soll nicht abwertend gemeint sein. Ich bin skeptisch, lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Weil eins, glaube ich, vergessen viele. Als Head Coach, du coachst vielleicht nicht die Defense, ne? Aber die müssen dich respektieren. Ansonsten hast du nämlich so eine Adam Gase, Greg Williams Situation. Wo du sozusagen böse. Zweiten Head Coach in der Defense hast. Da bin ich mal gespannt, wer im Moment, du hast gesagt, Doug Peterson will ein Jahr freinehmen mal. Weil
wahrscheinlich.
Mal durchatmen. Ja, durchatmen kann auch Mark Ingram, Running Back. Wir kennen ihn alle. Big Truss.
Onkel Mark von Christine, was
Onkel
er immer sagt.
Mark. Onkel
Mark. Warum haben wir nicht? War das Mittwoch schon draußen? Warum hat er nichts darüber? Warum haben wir nicht ihn darüber gefragt, ob er ihn geschrieben hat? Auf jeden Fall, ja. Die Ravens. Was haben wir gesagt im Podcast? Das Healthy Scratch. Wenn du ein Healthy Scratch bist und so viel verdienst, bist du weg. Keine Ahnung, was das Problem ist, weil es kommt mir so vor, ey, die haben, das war richtig schön, die Baltimore Ravens haben so ein kleines Tribute-Video gemacht, Mark Ingram hat sich bedankt bei der, also ich glaube, das war die typische Situation einfach, jüngere Spieler sind einfach gerade besser als der teure Veteran und dass sie da hingehen wollen, auch schon mit dem Gedanken, bevor die Saison zu Ende ist, okay, wir werden ihn releasen, ne? Sie haben das gemacht, damit werden die $5 Millionen sparen in 2021 im Cap-Space. Und da wollte ich unbedingt nochmal für Fans, dass es ist Business, wie gesagt, NFL ist Business. Er ist der ein unglaublicher Umkleide, also Locker-Room-Typ, ne? Alle haben dazu was gepostet, es ist unfassbar, wie viel Liebe er bekommen hat, das hab ich schon lange nicht mehr gesehen, wie viel Liebe er bekommen hat von seinen Teammates bei den Ravens. Die haben auch irgendwie so 10 Teammitglieder von den Ravens haben ihm Trikots geschickt mit einer Message drauf. Hat er auch gepostet. Also das zeigt mir einfach, boah, das muss so ein Locker-Room-Typ gewesen sein und dass der so respected war und die haben ihn wirklich geliebt als Teammate und trotzdem, ey, er ist zu teuer, wir haben jüngere Business. Spieler, es ist Business, auch wenn er für unsere Umkleidekabine eigentlich gut ist, weg mit dir. Und das, weil manchmal sind Leute immer so, oh, übertreib doch nicht mit NFL ist Business. Doch, NFL ist ein Business, ne? Und jedes Team ist ein Business. Und deswegen wollte ich es nochmal als Beispiel. Aber Mark Ingram möchte auf jeden Fall, er sagt, da ist noch ganz schön viel Saft im Tank. Sagt man das so?
Benzin
im Tank.
Was willst du mit Saft im Tank?
Ja, keine Ahnung, weil ich dachte, das wäre so ein typisches Ding.
Er hat noch entweder er hat noch Juice left oder er hat noch genug Gas in the Tank, aber nicht.
Ja, aber was sagt man denn in Deutsch? Weil immer, wenn ich die Englischen direkt übersetze, machen die immer gar keinen Sinn. Da gibt es doch bestimmt ein deutsches Sprichwort dafür.
Ja, der hat noch Benzin im Tank.
Echt jetzt?
Ja, logisch.
Das kommt mir nicht
aber
deutsch
vor. Aber
ich
wollte. Doch, das ist die deutsche Sprache.
Nein, das ist die deutsche Sprache, aber es kommt mir nicht wie ein deutsches. Egal.
Ich weiß es auch nicht genau. Aber worauf ich hinaus wollte, guck mal, die Base Salaries bei den Ravens. Marcus Peters verdient am meisten 11,4. Calais Campbell, 10 Millionen. Ron Staley, der verletzt ist, der einen neuen Contract gesigned hat, 7,5. Nick Boyle, der Tight End 5,5. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Er war schon der 5-6 teuerste Spieler auf dem Roster.
Nick Boyle macht so viel Geld.
5,5 Millionen. Base Salary.
Weil weißt du warum, was sie jetzt machen? Sie müssen Cap Space sichern, weil Lamar Jacksons Vertrag demnächst kommt. Das haben sie auch
so,
schon.
So, darauf wollte ich hinaus, so. dass er da oben, wenn du in den Top 5, 6 bist in Salary, und aber wenn du dir die Stats anguckst, er hat ja nicht mehr abgelehnt. Ich gehe nochmal zurück. Guck mal, Gus Edwards hat, glaube ich, 750 Yards und J.K. Dobbins,
der
Rookie, auch 800. Und jetzt guck mal bitte, wenn ich da gucke, wo kommt denn J.K. Dobbins? 870.000 Base Salary und 430 Signing Money. Aber Base Salary 870. So, wo ist denn Gus Edwards? Fuck, den finde ich hier gar nicht.
Der ist richtig billig.
Wo ist er?
Der muss ganz unten sein.
Der muss ja eine richtig billige Nuss sein.
Der ist Minimum. Der spielt auf Minimum.
Warum finde ich den denn nicht? Mal ABCDE, Edwards, ABCDE, der ist hier gar nicht drauf. Was soll denn das? Das kann gar nicht sein. Aber auf jeden Fall wird der auch billig sein. Und wenn du für unter einer Million oder für eine Million jeweils, für 2 Millionen kriegst du 2000 Yard Rushing, dann bezahlst du nicht für 299 Yards Rushing, bezahlst du nicht 5 Millionen. Ist simpel.
Nope.
Alt, teuer, Verletzungsissues. Aber hier ist das, was ich interessant finde. Unser lieber Freund Mark Ingram cleared waivers. Der ist ja durch. Mhm. Erklär mal, was das bedeutet. Ja, waivers.
Hab ich doch vorhin schon gesagt.
Also ja, keiner übernimmt sozusagen sein Salary.
Rein theoretisch hast du in diesen 24 Stunden, nachdem er released wurde, wenn du noch einen aktiven Vertrag hast, kann einer den Vertrag sozusagen aufnehmen, also absorbieren, so, und den übernehmen. Aber das machen die meisten in der Situation nicht, weil sie wissen, sie kriegen ihn billiger danach.
Richtig. Und eigentlich macht das auch jetzt, muss ja auch keiner irgendwie einen Move machen, weil unter Normalumständen ist er ja, kann er ja nicht spielen, weil er erst dann wieder eligible wäre fürs nächste Jahr nach dem Super Bowl. In diesem Jahr, Alter, da unten rosa schreit.
Ist okay, hört man das? Ey. Ja, also ich höre es. Gleich das Vaterherz.
Auf jeden Fall, ich glaube, aufgrund der Pandemie sind ja die Regularien anders. Das heißt, der ist jetzt eligible. Der kann von einem der vier Teams aufgenommen werden und noch im Super Bowl spielen, Super Bowl gewinnen.
Ja, ich glaube schon, weil das hat.
Nein, das ist so.
Ja, stimmt, weil es hat ja funktioniert mit Jared Wildier, der Offensive Line, der für die Colts gespielt hat im ersten Playoff-Spiel. Und eine Woche danach war er bei den Packers, aber dann wurde er auf Covid-Liste gepackt. Also ja, das geht dieses Jahr.
Es gibt noch einen. Jamal Williams, Cornerback, ist jetzt auch, wurde auch released von den, ich glaube, von den Ravens. Der ist jetzt bei den Packers.
Echt, ja? Aber ja, also es geht dieses Jahr. Stell dir mal vor. wo würde er reinpassen? Und wer braucht dann noch einen Running Back,
außer jemand verletzt sich? Ist doch schon, Rumors on the Street ist jetzt schon, Buffalo Bills.
Oh. Da würde er echt gut reinpassen, weil sie brauchen Laufspiel, ne? Da bin ich mal gespannt.
Oh, shit. So, das heißt, da ist jetzt schon so ein bisschen, nicht Big Trust, sondern Big Buzz on the Street. Aber lass uns mal gucken. Also auf jeden Fall geiler Typ. J.K. Dobbins hat über ihn ja gesagt, Weltklasse-Typ. Quote, Mark is an unbelievable guy, a big brother to me, Dobbins said at the end of the regular season. Der textet mir immer noch jeden Tag, hat mich sozusagen weitergebracht, als er übernommen hat als Starter. Hat dann nie irgendwie, war kein böses Blut, hat mir immer geholfen, mich weiterzuentwickeln und sich wie ein großer Bruder um mich gekümmert. He's just an amazing guy. Geiler Typ. Also, ist schön, sowas mal zu sehen, finde ich.
Ist wirklich so. Und so müsste das auch sein, ne? Also, so soll es sein.
So sollte es sein. Wie es nicht sein sollte, Herr Werner, hat uns AJ Brown gezeigt. Denn wenn du unter Schmerzdrogen bist, nach einer OP, nimm nicht dein Telefon in die Hand.
Ey, das ist so lustig. Leute, ihr habt es gesehen. Er ist nach seiner OP, oder es kam aus...
Warte, erzähl erstmal, wer AJ Brown ist.
Receiver von den Tennessee Titans, hat den Pro Bowl dieses Jahr gemacht. So.
Geil abgeliefert.
Der Kollege ist direkt aus dem Bett und ich war schon 10-mal in dieser Situation. Alle, die eine OP schon mal hatten, wissen, wenn du wach wirst, Mann, da solltest du auf jeden Fall kein Instagram Live machen, weil du weißt nicht, was du erzählst. Der Typ ist der ist live gegangen, direkt aus dem Krankenhausbett, wacht auf und ist so zu noch. Der ist doch so zu von den Drogen, die er da bekommen hat, von der Schmerzmittel und der Narkose. Und fängt an zu erzählen, dass er hatte eine OP an beiden seinen Knien und sagt, ey, Woche 2 hatte ich die Verletzung und jeder hat mir erzählt, ich soll aufhören. Und hat dann einfach sozusagen sich selber gelobt, wie er abgeliefert hat mit diesen Verletzungen und dass er das trotzdem in Probe gemacht hat. Also er wollte einfach so, da kamen seine wahren Gefühle raus, sein Statement, dass er einfach eine geile Katze ist. Das Lustigste an dem ganzen Ding ist, seine Teamkollegen Derrick Henry, da waren ein paar Leute drin in dem Instagram Live und haben sich totgelacht und sagen, ey, bringt mal eine Krankenschwester hier rein, der sollte gerade nicht live sein, weil sie wussten, jede Sekunde kann er was sagen.
Scheiße, nicht, dass der Kacke erzählt.
Stell mal vor, der hätte irgendwas, also ich weiß jetzt nicht was, aber der hätte irgendwas Falsches sagen müssen, weil das, was er ja gesagt hat, war ja lustig. Das war jetzt kein Ding so, ne? Also da hat er nichts Böses gesagt, er hat einfach gesagt, ey, ich bin ein harter Kerl, hatte 2 OPs, hab mit 2 kaputten Knien hier durchgespielt und bin trotzdem in den Pro Bowl gekommen. In your face, ne? Aber stell mal vor, der hätte da irgendwas Falsches gesagt. Ey, boah. Und die Teammates in dem Chat, ey, pack mal das Handy weg. Das war schon lustig. Das muss man mal ganz gut
sagen. Ich fand das Video auch lustig. Solltet ihr euch mal angucken. Das Geilste in diesem Video ist eigentlich, dass er von der Krankenschwester dann eine kalte Cola kriegt und sie aufmacht und sie trinkt. Und er hat immer noch diesen komischen Clipper da am Finger, der Blutsauerstoff misst oder so. Trinkt die Cola und sagt, oh, das tut ja richtig weh in meinem Rachen. Und sagt sie, ja, wir haben dir aber auch gerade so einen Tube in den Schlund gerammt. Und er, warum habt ihr mir was in den Hals gerammt? Sagt sie, ja, Digga, wie willst du denn sonst während der OP atmen? Ach so, daran hast du gemerkt, entweder, der ist ja nicht dumm, der weiß ja schon, dass du bei OP warme bist, aber der war noch ganz woanders.
Der ist gerade
der war am selben Ort, an dem Pat Mahomes war nach dem Tackle. Da haben sie sich in Kamtschatka auf den Berg getroffen.
Hattest du schon mal eine Vollnarkose?
Ja, natürlich.
Was hattest du dir zugezogen?
Ich habe mir meinen Arm gebrochen, der musste gerichtet werden. Das war nicht mit lokal. Dann war mein Daumen, musste mir was von meinem Daumen ja, muss ich am Daumen operiert werden. Und das wollten sie eigentlich lokal machen. Und haben mich hier immer in der Achsel, haben sie mich versucht, lokal zu betäuben. Und haben dann immer haben dann gesagt, so jetzt, hey, Zoom, jetzt geht's. Und haben geschnitten und ich, oh shit, ey, weg noch nicht. Und dann haben sie es noch 2-mal nachgeschossen. Und dann haben dann gesagt, und ich habe das immer noch gemerkt, immer wenn die angefangen haben zu schneiden an meinem Daumen. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, jetzt machen wir was anderes. Und dann bin ich auf einmal aufgewacht und war wie AJ Brown. Was? Wo bin ich? Auf einmal stand Anna da, hat mich abgeholt, mit nach Hause gegangen. Ich wusste gar nicht, wo oben und unten
ist. Ich weiß, das erinnert mich auch gerade, weil du es gerade gesagt hast. Ich hatte ja jetzt schon, ich hatte 10 OPs in den letzten 12 Jahren. Und das war einfach schon Standard. Das war einfach schon Standardroutine. Alle mit Vollnarkose. Und ich weiß noch, bei der Florida State University nach meinem ersten Jahr, brauchte ich auch eine OP an meinen beiden Knien, ne? Da hatte ich die Option, ja, willst du es gleichzeitig machen auf beiden Seiten und dann bist du erstmal im Rollstuhl oder willst du ein Knie machen und dann 2 Wochen später das andere. Da habe ich gesagt, nee, ich mache erstmal das eine und dann das andere. Bei der ersten OP, das war meine erste OP ever, Vollnarkose, ich war so nervös, da haben die mich aber im Warteraum schon komplett ausgenockt und dann haben die mich sozusagen in den Saal geschoben, ne? Bei der zweiten, 2 Wochen später, ich sage, ja, okay, gleiche Routine. Auf einmal, die haben alle schon so, wie nennt man IV?
Einen intravenösen Zugang.
So, haben die alle schon gelegt, ne? Die haben mir irgendwas schon gegeben und ich dachte so, okay, warum penne ich nicht ein, so wie vor 2 Wochen? Auf einmal fangen die an, mich rumzuschieben in den Saal und ich hab richtig Panik bekommen. Ich dachte, hey, die haben vergessen, mich auszunocken. Die werden jetzt an mir rumschneiden, obwohl ich da nicht mehr schlafe. Ey, die haben sich totgelacht, die Ärzte da drinnen, ne? Die sind so, entspann dich, wie nocken dich hier drinnen aus? Wie gehen die jetzt gleich? Ey, das war so, ich bin
Angst,
so abgegangen. Ich hatte so Angst,
dass er seine Drogen nicht kriegt.
Bei 10, viele... War dir danach schlecht? Weil manche nehmen das ja anders auf, so eine Vollnarkose wie...
Nö.
Bei 2 aus den 10, boah, ich musste einen ganzen Tag lang war mir so übel, musste jedes Mal kotzen und so, mich übergeben, ey, das war schon heftig.
Ja, schön, dass wir drüber
gesprochen haben. Ja, wollte drüber gesagt haben. So, alright. Super Bowl. Achso.
Was Super Bowl?
Super Bowl Officiating Crew, nochmal, wurde mal kurz Historie.
Oh, da müssen wir kurz mal drüber.
Das müssen wir mal erwähnen. Als Vater von zwei Töchtern hier auf beiden Seiten.
Ja, hau mal raus, mein Freund.
So, das Super Bowl Officiating, also die Schiedsrichter, wurden
announced.
Announced. Wir machen auch so viel Denglisch hier, wir kreieren einfach neue Wörter. Und da darunter ist eine Frau zum ersten Mal, Sarah Thomas. Und sie ist die erste Frau, die im Super Bowl den Schiedsrichter, einen von den Schiedsrichtern machen darf. Und das ist einfach, was ich gesagt habe, müssen wir einfach mal erwähnt haben, weil das ist geil. Ich muss sagen, das ist cool, weil ich sagte, ich gefühlt alles ändert sich, wenn du eigene Töchter hast. Ja, hast du noch was dazu zu sagen? Ich habe mir mal ihre Historie angeguckt. Sie hat angefangen im College Football. Sie war Softballspielerin im College, war auch ein All-American, Mississippi. Und dann hat sie angefangen mit College Football. Und dann ist sie doch aufgestiegen aus den College Ranks in die NFL. Weißt du noch mal, wo uns jemand gefragt hat, wie funktioniert es mit den Schiedsrichtern? Ist es auch wie so ein Draft, dass die im College hochgehen?
Ja, die Besten aus dem College gehen rauf.
Normalerweise, aber ich kenne auch viele, die da bleiben im College, weil sie da einfach der Babbo sind, ne? So in der Conference.
Ja, aber Sarah aber Thomas, die hat ja schon 6 NFL-Saisons auf dem Buckel. So, die hat ja schon, das ist ja nicht ihr erster Rodeo. Die hat 4 Playoff-Spiele schon officiated. Und wenn du 6 Saisons sozusagen auf dem Feld stehst, ich meine, das sind auch schon verdammt viele Spiele, ne? 6 mal 16 plus Playoffs und all solchen Geschichten. Also, und dann, wie gesagt, 4 Playoff-Spiele. Das heißt, sie hat auch schon große, wichtige Spiele gemacht. Ich find's gut. Ich finde, das ist die richtige Message. Ich find's geil. Ich finde, das ist der richtige Weg. Und jetzt sag ich was, da wirst du gleich mit den Augen rollen. Ich bin froh, sowas auch in Amerika zu sehen, auch wenn wahrscheinlich wieder so ein Skip Bayless sagt, das hat da nichts zu suchen, das ist ein Männersport.
Genau, hat er es gesagt?
Hat über Dak Prescott, er soll nicht über seine Depressionen reden, als America's Quarterback.
Der macht alles für die Show, ja, das ist schon, ich glaube, das ist
sehr, sehr geil, dass da die NFL progressiv ist. So, genauso, nee, ach komm, ich gehe da gar nicht hin. Ich find's gut.
So, fangen wir mal an, über das Wochenende zu quatschen. Wir haben 2 Spiele, die NFC Championship und AFC. Möchtest du zuerst AFC oder die NFC durchnehmen?
Erstmal, bevor ich irgendjemanden durchnehme, muss ich nochmal sagen, dass ich erstmal das Spiel mache, was ich selber mache.
Welches ist das oder welches wäre das?
Ja, das, was du nicht machst.
Was mache ich nicht? Nein, du machst das.
Du machst nicht also, Tampa gegen die Green Bay Packers.
Das NFC Championship-Spiel und am Mittwoch hatten wir Jakob Johnson bei Late Night Football, da hat er noch nichts gesagt, aber gestern hat Randers gepostet, Jakob Johnson von den Patriots wird mit dir und Jan Stecker im Studio sein und Icke natürlich und das erste Spiel und das Magazin kommentieren, moderieren, geiles Ding. Und danach macht Carsten Spengemann und ich das AFC Championship-Spiel für euch da draußen, die natürlich auf ProSieben
Championship-Spiel.
So, NFC.
Ja, also, ich sag dir, da stehen sich natürlich, das ist das Clash of the Titans one more time, ne?
Ist
also,
so.
Brady gegen Rodgers.
Besser geht's nicht.
Das ist schon, guck mal, was Brady alles für Rekorde hat in den Playoffs. Allein was schon Playoff Appearances, wie viele Spiele er gespielt hat in den Playoffs. 43? Davon hat er 32 übrigens gewonnen. Der hat 11.000, fast 12.000 Yard Passing in den Playoffs. So viel, das ist für andere eine ganze NFL-Karriere.
Und du sprichst es sofort an, was ich auch machen wollte. Ich habe jetzt gerade erst realisiert nochmal so richtig, wo ich es auch gesehen habe, diese ganzen Playoff-Statistiken und dann den Vergleich mit den ganzen anderen in Anführungsstrichen Goats, da die kommen nicht mal ran. Die kommen nicht
mal
ran.
Nein, das ist ja das, was ich sag. Tom Brady hat in den Playoffs, seine Karriere nur in den Playoffs, ist besser als die meisten Karrieren in der Regular Season.
Pass auf, er hat 77 Passing-Touchdowns in den Playoffs. Das ist jetzt sein 14. Championship-Spiel. Ist es 14? Habe ich doch gerade
gedacht. Ja, in der NFC. Also, genau. 13 in der AFC.
Genau. Aber nochmal zurück, weil ich habe das hier ausgedruckt. Die NFL gibt uns ja immer, oder den Medienleuten immer, sehr viel Information fürs Wochenende. Das ist richtig cool. Und hier, Tom Brady. Wer ist der andere Spieler, Quarterback, GOAT of all time, Joe Montana, ne? Wo man sagt, okay, er ist der Einzige, der eigentlich noch Tom Brady das Wasser reichen kann, wenn man darüber spricht.
Vier Super Bowls gewonnen.
Ja, aber pass mal auf, hat er. Da hat Tom Brady ihn schon. Aber der hat nur 45 Touch in den Playoffs. Also alleine, wie oft Tom Brady schon jedes Jahr in den Playoffs ist, dadurch hat er ja so viel mehr Statistiken in den Playoffs. Das zeigt aber wieder, wie dominant er war. Und du kannst mir nicht erzählen, Tom Brady ist der GOAT. Was er schon wieder erreicht hat mit Tampa Bay jetzt gerade, ist unfassbar. Wenn der dieses Spiel gewinnt, was der für eine Legacy, ja, schon jetzt, auch wenn er am Wochenende verliert, hat er alles richtig gemacht. Hat er alles richtig gemacht. Er hat bewiesen, dass er einfach der Beste ist.
Aber guck mal, Spieler mit den meisten Karriere-Touchern in der Postseason von den Aktiven, also auf der All-Time-Liste, die Top 5, zwei davon sind noch aktiv, ne? Ja. Joe Montana, Brett Favre, Peyton Manning sind auch in dieser Liste. Zwei davon sind in der Hall of Fame. Peyton Manning kommt in die Hall of Fame. Die anderen beiden spielen in diesem Spiel.
So geil.
Tom Brady, die Nummer 1 mit 77 Touchdowns. Und Aaron Rodgers ist die Nummer 4 mit 42 Touchdowns. Also wir haben hier das ist auch ein historisch heftiges Matchup. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Ich sag dir, ihr werdet die Quoten brechen, also den Quotenrekord knacken, weil die beiden, Tom Brady und Aaron Rodgers, jeder kennt die. Jeder kennt die hier in Deutschland, der irgendwas irgendwie auch nur ein bisschen mit Football zu tun hat. Die werden sich das angucken. Aber lass doch noch ein bisschen über die Matchups quatschen. Oder sagen wir es mal so. Tom Brady wurde direkt darauf angesprochen, ihr werdet auswärts spielen, Lambeau Field, Feldkondition. Ne? Man darf auch nicht vergessen, ja, es ist kalt, aber es ist auch nochmal, das Feld fühlt sich auch nochmal anders an für einen Spieler, ne? Wenn du auf einem Rasenfeld spielst, draußen, was Tampa auch hat, aber es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn es ein bisschen nass ist oder auch, es gibt unterschiedliche Rasen. Es ist einfach so, hört sich verrückt an, aber ist so.
Der Rasen in Green Bay, dadurch, dass er ja auch in der Kälte ist, ist härter und nicht so fein gewachsen wie zum Beispiel der in Tampa im Raymond James Stadium. Raymond James Stadium, wenn der Rasen noch annähernd so ist, wie ich ihn mal gesehen habe, ich bin runter aufs Feld gegangen. Wir hatten da ein Combine Practice auf dem Feld. Ich bin runtergegangen und musste mir in die Knie gehen, um zu gucken, ob der Rasen echt oder unecht ist. So heftig war der. Das ist schon was anderes, wenn der Rasen auch ein bisschen mehr nachgibt und jetzt spielst du auf so einer Frozen Tundra da draußen. Das ist schon, obwohl der wahrscheinlich von unten beheizt ist und alles gut, aber dann wird er natürlich auch ein bisschen sipschig und sämig und rutschig.
Ich war noch nie Lambo, aber ich war schon bei den Kansas City Chiefs in den Playoffs und da war ein Teil eingefroren, wo wir gegen die gespielt hatten, wo das Minusgrade war. Da war eine Endzone eingefroren, ein Rasen eingefroren. Weißt du, wie gefährlich das eigentlich ist?
So wie in New England, wo die wissen, dass hinten in einer Ecke, dass es da kalt und hart und rutschig ist. Da gibt es auch.
Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Aber das sind auf jeden Fall andere Konditionen. Auf jeden Fall wurde er darauf angesprochen und hat er gesagt, hey, wir sind ein sehr, sehr gutes Team on the road. Das war sein Zitat dazu. Also, Mann, besser geht es gar nicht vom Matchup her von den beiden Offensiven. Ne? Wenn du hast Receiver, du hast Mike Evans, du hast Antonio Brown, Chris Godwin, auf der anderen Seite hast du Davante Adams,
Gronk hast du noch vergessen.
EQ Sam Brown, Lazard, das sind eigentlich alles ein paar gute Quarterbacks, obwohl Lazard ein paar Drops hatte letztes Mal, aber das sind trotzdem Scantling, das sind alles gute Receiver, die eine gute Connection haben mit den Quarterbacks. Und ja, dann,
aber Moment, du kannst doch wohl nicht die Receiver-Crew von Green Bay mit der von Dings vergleichen. Green Bay hat einen Davante Adams.
Und wenn Mike Evans gesund ist, ich weiß nicht, ob er, es sieht nicht so aus, als wäre hundertprozentig, aber egal.
Hat letzte Woche abgeliefert.
Die sind auf jeden Fall, ja. Viel, viel besser, wenn du den direkten Vergleich machst, Receiver-Gruppe. Der kriegt natürlich
als Gruppe, auf, ja.
Kriegt der Buccaneers diesen Stern. Aber im Laufspiel nehme ich die Packers.
Ey, die
Aaron Jones.
Und, das ist das, wo ich hingehe. Ich glaube, dass die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, die werden sich nicht so hinlegen und flat spielen wie die LA Rams. Weil wenn wir mal ehrlich sind, haben wir das Spiel zusammen gemacht?
Die Rams, ja, gegen die Packers, ja.
Die Rams waren flat, die hatten keine Energie.
Die hatten keinen Bock da zu sein.
Die Defense war flat, die hatten keinen Bock da zu sein, es war kalt, die haben die Line of Scrimmage verloren. Glaub mir mal, ein Team mit Tom Brady, der wird vor dem Spiel, wird der durch die Kabine die ganze Woche geht, der wird pissed the fuck off sein. Das gehört zu seinem Game, dass er pissed off ist und alle mitnimmt. Die werden da auftauchen, die werden mental bereit sein. So, aber dieses Running Game von den Green Bay Packers letzte Woche, wenn ich Tampa Bay Buccaneers Fan bin, macht das mir Angst.
Auf jeden Fall. Aber weißt du, was mir Angst machen würde als Buccaneers Fan? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, Woche 6 war das, wo die Packers gegen die Buccaneers gespielt haben. Und das war die einzige Klatsche, also eine richtige Klatsche, die Packers bekommen haben gegen Tom Brady. 38-10. Kannst du dich noch erinnern? Es war 10-0 und Aaron Rodgers macht gerade seinen Touchdown und er macht da diesen Pump.
Den Double Pump.
Double Pump. No, don't do it. Er so, yes, zack. Und danach 38 uneinzelte Punkte. Und das, glaub mir, so eine Spieler wie Aaron Rodgers oder so eine Teams, die finden aus allen kleinen Sachen eine Motivationsstrategie, ne, um sich heiß zu machen die ganze Woche, und das macht einen Unterschied.
Du meinst die Bucks?
Nein. Die Packers haben ja verloren. Heißt, die Packers, sorry, okay, ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Nein, dadurch, dass sie eine Klatsche bekommen gegen Tom Brady in die Buccaneers, werden die das Spiel natürlich nehmen. Wieso, was hat funktioniert, ne? Die werden das natürlich analysieren, aber es ist auch nochmal eine extra Motivation zu sagen, wir können uns jetzt rächen, ne? Im NFC Championship Spiel, und das gibt dir nochmal eine extra Motivation in dieser Woche im Training, und deswegen denke ich einfach, es wird ein geiles Spiel, aber ich muss mit den Green Bay Packers gehen. Das war mein Tipp, und ich denke trotzdem, der MVP ist zu heiß. Aaron Rodgers ist der MVP. Und dadurch, dass sie verloren haben und jetzt die Chance haben, nochmal gegen Tampa zu spielen, gegen Tom Brady, kann ich es einfach nicht sehen. Aber
was ich interessant finde, ist, dass, wie gesagt, das Laufspiel, wird mir Sorgen machen. Aber wer hat die Nummer 1 Rush-Defense in der NFL?
Bucks.
Die Tampa Bay Buccaneers. Nummer 1 gegen den Lauf. So, das ist natürlich Strength gegen Strength. Und ich glaube, das wird ein krasses Matchup zwischen Todd Bowles und Matt LaFleur. So, weil hier ist das Problem, was du hast. Wo schwächelt denn diese Defense? Passing. Nummer 21 in Passing Yards allowed. Holy shit, ey. Das ist heftig. So, und jetzt Laufspiel stoppen kommt immer mit einem Preis. Klar, wenn das Laufspiel ist, es gibt selten Teams, die mit
überall Nummer 1
7 sind. Oder 6 Nummer, mit 6 in der Box, mit einem weniger in der Box, das Laufspiel stoppen. Das ist schwer. Das heißt, um dieses Laufspiel zu stoppen von Green Bay, nachdem du es gesehen hast, musst du sagen, so, okay, alles klar, dann müssen wir hier unseren Rookie Winfield Jr., der muss ab und zu mal runter in die Box kommen, wir müssen das Laufspiel stoppen. So, was bedeutet denn das? One-on-one Devante Adams. Ey, und erinnerst du dich noch an das Spiel, was die Tampa Bay Buccaneers verloren haben gegen die Chiefs? Kannst du dich noch erinnern?
Mit Tyreek Hill im ersten Quarter 200 Yards, ne?
Wow! So, und das ist das, was mir Sorgen macht. Und ultimativ ist das auch, glaube ich, der Grund. Das wird ein Matchup auf Augenhöhe, aber ultimativ glaube ich, dass das der Neckbreaker wird, dass sie werden den Ball laufen und dann werden sie one-on-one, Devante Adams wird seine Matchups gewinnen und da werden Opportunities sein im Passing Game. Und deshalb glaube ich auch, dass deshalb die Green Bay Packers ultimativ gewinnen werden, weil das Spiel für die Bucks muss Todd Bowles gewinnen. Und das Backfield. Ist so.
Wusstest du das, dass die in, Aaron Rodgers und Tom Brady in dieser langen Karriere, wo sie schon in der NFL sind, nur viermal hatten die ein Head-to-Head-Match. Oder nee, das wird jetzt das vierte Mal. Sie hatten nur drei davor. Das ist erst zum vierten Mal, wo sie gegeneinander spielen und das erste Mal in den Playoffs. Alter, wirklich, ich verstehe nicht, wie heiß ich bin. Wirklich. Ich werde mir das Spiel. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass ihr dieses Spiel kommentiert.
Oh yeah, baby.
Weil das ist schon, das ist nochmal ein Zacken geiler als Buffalo Cheese. Also, warte, pass auf. Wenn Patrick Mahomes spielt, alles geil. Und das hoffe ich, darüber sprechen wir gleich, was da der Status ist. Aber wenn Patrick Mahomes nicht spielen sollte, uff. Wusstest du, ich glaube, das wissen viele Fans nicht, wenn du die AFC oder NFC Championship-Trophäe gewinnst und den Super Bowl verlierst, ja, bist du ja trotzdem ein Champion und kriegst einen Ring. Wusstest du das?
Ja. Ja.
Den sieht man nie, weil das ist trotzdem in der NFL so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, Robert Mathis hatte mir den mal gezeigt, wie man kriegt einen Ring, wenn man die AFC gewinnt. Er sagt, ja, das ist ja trotzdem ein Championship. Aber ich sagte, warum sieht man den nicht so auf Social Media? Er sagte, shit, weil jeder weiß, dass du nur Second Place war, wenn du mit denen rumrennst. Weil du den Super Bowl verloren hast. Also, vielleicht wusste das jemand da draußen nicht, jetzt wisst ihr das.
Pass auf, ich bin fast fertig. Carlton Davis war der Cornerback, der so von Tyreek Hill den Hintern aufgerissen hat. Der hat, nachdem er Michael Thomas ja gecovert hat, so die Welle gemacht.
Und Michael Thomas ist ja verletzt die ganze Zeit, kam jetzt auch raus, dass er ein OP braucht an seinem Knöchel, an seiner Schulter. Ja. Der wollte nur spielen, weil er davon das Gerücht ist, dass er wusste, dass Drew Brees in seinem letzten Jahr ist. Deswegen hat er verletzt gespielt.
Und weißt du, was Carlton Davis gepostet hat auf Twitter?
Nein.
I don't have islands, I got a graveyard.
Packers, ich nehme die Packers. Ich nehme Devante Adams. Ich verstehe immer nicht, warum die das machen. Was ist los mit euch Cornerbacks? Warum müsst ihr immer so? Warum müsst ihr immer so auf Dick machen? Warum müsst ihr immer so auf Dick machen?
Das ist Teil unseres Spiels, aber das ist trotzdem dumm, weil wenn du 269 Yards von Tyreek Hill fast in der ersten Halbzeit reinbekommen hast und jetzt hast du Michael Thomas auf einem Bein gestoppt.
Wirklich.
Dreh nicht durch.
Ey, wirklich.
Weil Adams wird sich das Fett angestrichen haben. Aber ich gehe auch mit den Packers. So. Jetzt, Herr Werner, dein Spiel.
Wir finishen jetzt strong für euch. Nur nicht
Cockstrong.
Abschalten.
Cockstrong.
Hast du schon lange nicht mehr gesagt.
Ja, aber ey, das Spiel wird cockstrong, weil die Kansas City Chiefs empfangen die Buffalo Bills.
Und das ist die Headline, was jeder wissen möchte. Patrick Mahomes, wird er spielen, wird er nicht spielen? Ich gehe davon aus, zu 99,9%, dass er spielen wird. Die NFL wird alles dafür tun, dass Patrick Mahomes spielt. Er soll keine Symptome haben. Er war schon im Training, limitiert im Training. Trotzdem ist es nicht so einfach in der heutigen NFL. Damals war es noch anders, ne? Da konntest du auch mit 14.000 Gehirnerschütterungen spielen. Jetzt ist die NFL mit drin und hat auch Regularien, aber die NFL wird alles dafür tun, dass er da positiv rauskommt aus diesem Test, damit er spielen kann, weil, wie gesagt, die NFL ist ein Business und sie brauchen TV-Quoten. Patrick Mahomes.
Warst du nicht überrascht, dass am Mittwoch es hieß schon, er ist symptomfrei? Hattest du mal eine Gehirnerschütterung?
Ich hatte einmal eine Gehirnerschütterung, von der ich weiß, also die sich richtig wie eine Gehirnerschütterung anfühlt oder angefühlt hat. Das Problem ist ja, offiziell, was jeder Footballspieler kennt, wenn du jemanden mal tackelst und du siehst die Sterne, ist das ja schon eigentlich eine Gehirnerschütterung. In der Footballwelt bei den Spielern zählt es nicht als Gehirnerschütterung. Aber offiziell ist es eigentlich schon eine Gehirnerschütterung. Ne? Wenn du irgendwie
jemanden schädelst. Ja, aber ich rede von der Gehirnerschütterung, wo du selbst warst.
Ja, das war in einem Tackle-Drill in der Highschool. Habe ich den Dummy gehalten. Und dann hat der andere Kollege von mir ein bisschen übertrieben, wollte mich da komplett wegballern. Und dann bin ich schön mit dem Hinterkopf auf den Kunstrasenplatz. Bang, raufgekommen und hatte richtig Symptome. Also richtig Kopfschmerzen. Licht hat richtig wehgetan. Also in so einem hellen Raum zu sein. Hat dann auch ein bisschen gedauert, so 2 Wochen, bis ich wieder fit war. Aber es ging ja nach dem Spiel letzte Woche, hat Andy Reid ja gleich gesagt, ja, es geht ihm gut, keine Symptome. Wer weiß, ob das auch alles stimmt, ne? Ich hoffe trotzdem.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich hoffe einfach wirklich. Weißt du was? Wir hatten ja letztes Mal dazu aufgerufen, ob jemand was gesehen hat bei dem Tackle bei Patrick Mahomes, ne? Und da kamen ein paar oder zwei MMA-Kämpfer oder die Erfahrung damit haben und die haben gesagt, dass sie auch nichts gesehen haben, aber was sie kennen aus deren Training, dass wenn man die Halsschlagader für eine Sekunde mal so auch so wie so abdrückt, dass du auch natürlich sehr schnell dann, weißt du, so aussiehst wie Patrick Mahomes. Und der Arm war ja,
das habe ich mich auch gefragt.
Genau, und der Arm war ja komplett einmal so rum beim Runterkommen sozusagen auf dem Boden, dass vielleicht seine Halsschlagader einmal kurz zack weg war, so kurz eingedrückt und dadurch hat er kein Blut mehr im Kopf bekommen, deswegen war er so, weißt du, was ich meine? So, das finde ich eigentlich eine gute Erklärung, weil du hast diesen direkten Impact auf den Helm, hast du nie gesehen bei diesem Tackle.
Nee, aber das wird ja dann auch erklären, warum er ja vielleicht dann symptomfrei ist so schnell.
Genau.
Wollen wir die Daumen drücken, dass er am Start ist, weil das ist natürlich, wenn er nicht am Start ist, gehe ich mit Buffalo. No offense and buts.
Ja,
aber 100%. Wenn er am Start ist, aber geh jetzt mal in die Details. Warte,
erstmal möchte ich mal einmal Andy Reid loben. Er ist der erste Head Coach, der es geschafft hat, mit zwei Teams in sechs Championship-Spiele, ne? Dreimal mit den Eagles und dreimal.
Ja, aber nicht nur einfach nur da reinkommen, sondern back to back to back. Dreimal in Folge.
Ach, war das back to back to back? Nee, ja, bei Kansas City hat er doch jetzt zweimal in Folge, oder? Dreimal in Folge.
Ja,
dann war das
wir gucken nochmal nach. Das? Guck nochmal nach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er der Einzige ist, der.
Ich dachte, es wäre nur mit zwei Teams, dass er mit drei.
Vielleicht erzähle ich auch dummes Zeug, das kann sein. Guck doch mal nach. Oder weißt du was? Rede doch mal weiter, ist ja dein Spiel. Ich guck mal noch. Was hältst du davon?
Ah, nee, du hast recht. First team to host three consecutive championship games. Seit 2002, 2004, mit den Eagles. Und das ist insgesamt sein achtes und hat damit Hall of Fame Coach Chuck Noll und Don Shula überholt. Also ich will jetzt einmal ganz kurz da bleiben bei Andy Reid, weil das war mein Punkt. Man kann diesen Kollegen nur einen weiteren Super Bowl gönnen, weil mit diesem weiteren Super Bowl Sieg geht er auch, glaube ich, in diesen Next Level rein, ne? Das war ja schon davor, ja, bevor er den Super Bowl, wo er den Super Bowl letztes Jahr gewonnen hat, waren ja alle schon so, einfach die wissen, wie hart es ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Und vor allem, wenn du so oft da kurz davor gescheitert bist, wie hart das einfach ist für dich, ne? Und Leute auch in der ganzen NFL-Welt haben immer gesagt, ey, der Typ ist so einer der besten Coaches of all time. Aber auch wenn du als Head Coach keine Super Bowls gewinnst, wirst du nie unter diesen Bill Belichick, Don Shula, ne, unter diesen Coaches sozusagen erwähnt. Und mit einem weiteren Super Bowl, glaube ich, ist er da in der Kategorie drin. Auf jeden Fall, das ist aber nur ein Punkt, deswegen wollte ich nur mal kurz ein bisschen Liebe zeigen an der Richtung Andy Reid. Aber das Spiel, jetzt wo du gesagt hast, vorhin mit Mark Ingram, könnte bei den Buffalo, das wäre ein heftiger Move. Ja, aber die Buffalo Bills zu Gast, Feldkondition oder sagen wir mal so Klima, sehr, sehr ähnlich, ne? Buffalo und Kansas City, sehr, sehr kalt. Ich weiß jetzt gar nicht, was der Forecast ist fürs Wochenende, aber wir gehen jetzt davon aus, dass Patrick Mahomes spielt. Ist das schon echt ein ausgeglichenes Matchup? Ne? Beide Teams lieben es, den Ball zu passen dieses Jahr. Also Patrick Mahomes schon die ganze Zeit, aber Josh Allen und die Buffalo Bills mit Stephon Diggs haben das einfach nochmal zum nächsten Level gebracht dieses Jahr. Laufspiel ist, ja, ist nicht wichtig für beide Teams, nur in den richtigen Momenten. Sehr kreativ, beide Quarterbacks haben einen fetten Arm, das heißt einfach, dass sie sehr viel Power haben, dadurch sehr viele Big Plays kreieren können. Und das wird, glaube ich, der Unterschied, wenn beide gesund sind. Wer schafft es, ein oder zwei mehr Big Plays zu machen, dadurch ein paar Punkte zu generieren? Beide Defenses, bin ich ganz ehrlich, da gebe ich vielleicht,
weil du gesagt hast, wer macht mehr Big Plays? Welche Defense, und damit die Frage gebe ich dir gleich weiter, welche Defense schafft es vielleicht auch, ein oder zwei Possession zu stealen?
Genau.
Also Ballbesitze zu ergattern.
Auf jeden Fall.
So, kannst, kannst du mal deine Treckerventile loslassen? Was ist jetzt schon wieder los, ey? Was laberst
du? So. Oh, jetzt hast du mich komplett auf. Die Buffalo Bills Defense war ja so mittelmäßig in den ganzen Rankings, aber was die sehr gut gemacht haben, waren Takeaways in der Regular Season. Ne? Ich gehe davon aus, dass wirklich bei diesen Big Plays, auch in Patrick Mahomes, da, wenn das jetzt in den Playoffs ist und du willst was forcieren, dass ab und zu mal ein Fehler passiert. Ne? Du hast gesehen, bei Josh Allen welches Spiel hatten wir nochmal, Josh Allen? Gegen die Indianapolis Colts, wo er auch nochmal zum Schluss unbedingt was forcieren wollte. Ball kommt raus. Die hatten aber nochmal Glück, dass die selber den recovered haben, der Offensive Line. Ich glaube wirklich, bei dem Spiel kann es darauf ankommen, auf auf die Defense und wer macht diesen einen Turnover, wer macht wirklich diesen einen Stopp, diesen game-changing Stopp in der Defense, dass du die andere Offense einfach auf dem Feld an der Seitenlinie lässt und dann deine Offense scored. Also ich glaube, das wird, es werden mehr Punkte als bei den Ravens und den Buffalo Bills. Ne? Das waren eigentlich bis jetzt, außer die Green Bay Packers, obwohl, nee, Tampa auch. Ich wollte gerade sagen, das waren alles Low-Scoring-Games, aber waren es ja nicht. Tampa und Green Bay haben da eigentlich schon ein paar Punkte draufgepackt aufs Scoreboard. Und hast du was?
Nee.
Hast du was? Ich überlege gerade. Ich
höre dir zu. Ich höre dir gebannt zu.
Ich überlege gerade, ich hatte noch einen Gedanken, den ich unbedingt losfeuern wollte und der fällt mir gerade wieder nicht ein. Das ist das Problem, wenn ich hier, ach so, nochmal, in welcher Elite-Klasse Josh Allen dieses Jahr ist. Ne? Quarterbacks mit über 4.500 Yards in der regulären Saison und über 35 Touchdowns. Aaron Rodgers ist nicht da drin. Das muss ich mal reinziehen. Und er wird der MVP sein. Weil er hat nicht so viele Yards, er hat nur 4.200 noch was. Du hast Patrick Mahomes 4.740 Passing Yards mit 38 Touchdowns. Tom Brady 4.633 Yards mit 40 Touchdowns. Und Josh Allen 4.544 Passing Yards mit 37 Touchdowns. Zeigt dir einfach wieder, schon wieder, Tom Brady ist der GOAT, dass er einfach in dieser Kategorie dieses Jahr ist. Unfassbar. Ach, ich bin,
weißt du, was
bin,
mir ein bisschen Sorge macht bei den Buffalo Bills? Oder gibt es für dich eins, was dir, bei den Kansas City Chiefs, gibt es was dir Sorgen macht bei den Chiefs?
Bei den Chiefs, erstmal das Patrick Mahomes, ich denke, nochmal zurück zu den Buffalo Bills, was mir ein bisschen Sorgen macht bei den Buffalo Bills, ich denke, dass die Kansas City Chiefs ein kompletteres Team sind und auch vom Coaching-Staff her, weil in den richtigen Situationen waren die schon 4-1, was wir letztes Mal wieder gesehen haben. Coaching-Staff und Spieler sind jetzt mit diesem Mindset und die haben diesen Mindset, wenn es drauf ankommt, verstehst du, was ich meine? Liefern sie ab. Ich weiß nicht, ob Buffalo das hat. Ich weiß nicht, ob Buffalo kreativ werden kann, wenn es unten in der Red Zone.
Clutch Moments.
Genau. Zum Beispiel 4-1 an der 5-Yard-Linie, Game is on the line. Ich weiß nicht, ob Coaching Staff den richtigen Spielzug reinpacken kann oder, sagen wir es mal so, dass Josh Allen, weißt du, systematisch, dass die einfach auf dem gleichen Level sind, dass die Erfolgsrate sehr hoch ist wie bei den Kansas City Chiefs. Und ich glaube, es ist kompakt, ne? Beide Teams nebeneinander, denke ich, dass die Kombination zwischen Spielern und Coaches bei Chiefs besser sind als bei den Bills, obwohl die Buffalo Bills aber natürlich ein sehr starkes Team sind.
Hier ist das, was mir bei den Chiefs Sorgen macht. Denk mal bitte an das Spiel, denk mal an das letzte Spiel.
Letzte Playoff-Spiel, letzte Woche.
Letzte Woche. Und eigentlich ist es bei den Buffalo Bills ähnlich. So, die haben. Es war eigentlich bei den Buffalo Bills. Bei den Buffalo Bills macht mir das auch. Die Defense, sehr, sehr gut. Aber wenn ich an das Colts-Spiel denke, wie die Offense der Colts mit Philip Rivers, wie schnell die das Feld runtergehuscht ist, ne? Mhm. So am Ende des Spiels und es nochmal eng gemacht hat. Auch wenn sie dann mit dem Hail Mary hat gehalten. Das macht mir auch bei den Bills ein bisschen Sorge, weil Pat Mahomes, dieses schnelle Scoren, ne, das kann die Offense. So da und da, deshalb, ich glaube tatsächlich, dieses Spiel.
Sie können es, sagen wir es mal so, Buffalo kann es auch, aber Chiefs machen es viel konstanter. Heißt,
ja,
viel, viel konstanter.
Wenn es darum geht, Shootout, wer macht dann die crazy Plays in der Offense, die Big Shot Plays. So, da würde ich sagen, im Shootout wette nicht gegen Kansas City, wette nicht gegen Pat Mahomes. Deshalb gehe ich davon aus, aber die Kansas City Chiefs Defense ist auch suspect.
die ist auch mittelmäßig, ne? Das ist halt, was ich aber sagen würde, hat die Defense von Kansas City eine Antwort für Stephon Diggs? Weil bis jetzt hatte keiner eine Antwort für Stephon Diggs. Diese Intermediate-Routen, der fängt einfach jeden Ball für einen First Down gefühlt, ne? Und der weiß
gar nicht. Weißt du, was mir auch einfällt?
Die müssen ihn stoppen, wenn die ihn ein paar Mal rausnehmen.
Weißt du, wer auch gar keinen Head-Coaching-Job-Interview bekommt, aber mal Head-Coach war? Steve Spagnuolo.
Wo ist denn der?
Defense-Koordinator von den Chiefs.
Ja, das stimmt. Aber, hä, warte mal.
Geil.
Der war bei Miami damals, ne?
War nicht bei den Giants back?
Spagnuolo?
Steve Spagnuolo, warte mal. Weil, ist ein geiler Typ.
Aber ist auch schon alter Sack.
Nein, ist er nicht. Überhaupt nicht alter Sack. Steve Spagnuolo ist, obwohl, doch, der ist 61. Doch,
der Mann, der war, wo ich in der NFL war, pass auf, der war,
ja,
der
aber,
war
Head Coach. Aber hier wo ist war das der? Ding.
Der war Interim Head Coach bei den Giants, aber warte mal, wo war der richtige Head Coach? Er war, bei den Rams war er. Wo ich,
stimmt,
ja,
aber
da war noch,
soll
da
ich dir was sagen?
Chris Long, da waren die noch alle da. Sam Bradford.
Steve Spagnuolo ist junge 61. Der wirkt wie 51. Der wirkt überhaupt nicht wie 61. Der ist total jung geblieben. Und die Leute, die Spieler lieben und warum ich natürlich ihn auch gerne mag. Weißt du, wo er 1998 Coach war?
Nein.
Bei der Frankfurt Galaxy, Baby. Hm.
Okay. 1900 wann?
1998.
War ich 8 Jahre.
98. Also. Da war Defense-Koordinator, ist dann zu den Eagles gegangen und davon mal abgesehen. Geiler Typ, ich habe beim Super Bowl mich mit ihm unterhalten, weil er auch ein guter Freund vom, obwohl, nee, jetzt verrate ich ja was, das darf ich gar nicht verraten. Ist ja auch egal.
Okay.
Auf jeden Fall.
Also Tipp.
Wenn Pat Mahomes spielen sollte, gehe ich mit den Kansas City Chiefs in einem Shootout.
Ich gehe auch mit.
Ah, das wird heftig. Das wird ein heftiges Spiel. Aber ich gehe mit Pat.
Ich gehe ganz stark davon aus, dass Pat Mahomes spielen wird. Und ich nehme auch, wenn du einfach auf Papier guckst, sind die Kansas City Chiefs ein Ticken besser als die Buffalo Bills. Bin mal gespannt. Ich würde mich aber auch so freuen für die Buffalo Bills-Fans. Mann, haben die lange gewartet. Seit 1993, glaube ich, waren die letztes Mal im Super Bowl und da haben die den auch verloren. Viermal hintereinander damals, ne? Ah, das ist schon. Zu diesem Zeitpunkt gönnt man das jedem Team hier. Also.
Also, aber wir können davon ausgehen, dass beide Spiele werden. Das sind schon geile Matchups, ne? Die beiden heißesten Jungen im NFC, das, ja, im AFC Championship Game und dann die beiden besten Vet Quarterbacks in der NFC. Wie geil ist das denn?
Das ist
was ist das bitte besser für ein Wochenende?
Und die Headline in der NFL wird schon jung gegen alt. Das kannst du jetzt schon sagen, ne? Weil es ist halt einfach, das ist Dynasty. Nee, Destiny sagt man, nicht Dynasty. Destiny.
Ich würde es Tom Brady auch gönnen, aber ich fände ja Pat Mahomes gegen Aaron Rodgers geiler Super Bowl. Lassen wir uns überraschen, was da passiert. Also, durchatmen. Am Sonntag seht ihr das Ganze live auf Pro7 ran mit Herrn Werner im späten Spiel, mit mir im frühen Spiel. Wie immer sage ich, hoffe ich, euch hat der Podcast gefallen, der natürlich wie immer präsentiert wurde von unserem Kollegen Chio. Und wenn er euch gefallen hat, ne, erzählt davon, teilt unseren Podcast. Und wenn er euch nicht gefallen hat, ist das auch okay. Dann basht uns nicht, sondern vergesst es einfach. So, in diesem Sinne, Herr Werner juckelt hin und her. Der muss das Blumenkleid für seine Tochter raussuchen. Vorher muss er nochmal die Mamba quetschen. Also sage ich es wie immer. Noch irgendwelche letzten Worte, Herr Werner?
Viel Spaß und tschö mit Ö.